Jeder Jude hortet 100 Gramm Gold zu Hause. Und die Theorie von der jüdischen Weltherrschaft oder dem amerikanischen Finanzjudentum, dass die Welt regiert, ist immer noch und vielleicht gerade wieder besonders weit verbreitet. In unserer Zeit ist der Antisemitismus erneut ein mächtiger Akteur in der Arena moderner Ideologiekämpfe geworden. Der Schweizer Schriftsteller Thomas Mayer ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Klischees, ja, die eigentlich lachhaft sind. Jeder Jude hortet Gold zu Hause oder die Juden beherrschen die Welt. Aber solche Verschwörungstheorien sind eigentlich gar nicht lachhaft, oder?
Ja, inhaltlich ist es natürlich absolut lächerlich, also lachenswert. Es wird aber immer mit Todernst verhandelt und das nimmt ihm natürlich die Leichtigkeit des Lachhaften. Das ist dann wirklich bitterer Ernst, dass die Menschen derart dumme Dinge wirklich glauben und dann auch noch weiter erzählen. Und wenn man ihnen dann erklärt, dass es dumm ist, dass es Nazi-Propaganda ist und so weiter, dann sind sie beleidigt. Also das ist wirklich eine Dynamik, die mich erschüttert immer wieder. Und ich habe natürlich viele, viele Stunden und Gespräche darauf verwendet, herauszufinden, woher das eigentlich kommt. Es gab mal diese eine Dame, die mich konfrontiert hat und fand, ja, aber die Juden sind doch nun mal geschäftstüchtig. Ich fragte sie, woher wissen Sie denn das eigentlich? Ich beispielsweise bin es schon mal überhaupt nicht. Und dann hat die also natürlich, wie immer, erst mal drauf bestanden und die Behauptung dreimal wiederholt, als wäre das ein Argument. Und ich fand, nein, Sie müssen es mir beweisen. Ich bin offen für Ihre Beweisführung, aber ich hätte jetzt gerne eine, wenn Sie mich schon konfrontieren. Und dann ging das in einer weiten Schlaufe über die Ostküste der USA, über zum Weißen Haus, zum amerikanischen Präsidenten, endlich dann, nach langer Beharrlichkeit meinerseits, an ihren Familientisch, an den Esstisch, als sie ein Kind war. Und es stellte sich heraus, dass ihre Eltern diese Dinge gesagt haben. Und offenbar sind Kinder so offen für elterliche Wahrnehmungen, dass die dann als Wahrheiten verankert werden. Man muss schon offenbar sehr aufpassen, was man seinen Kindern sagt, weil für die ist das nachher gültig und nicht mehr auszuradieren später.
Aber bleibt trotzdem hinterfragbar, warum sich das über die Geschichten, die antisemitisch sind, so lange halten. Es gibt ja auch anderes, was man von seinen Eltern hört. Religiöse Dinge, die man nicht übernimmt, von denen man sich befreit und die man nicht mehr weitererzählt oder weitergibt. Das ist ja die Dynamik auch des Erwachsenwerdens. Aber bei den Geschichten, die antisemitisch sind, ist das nicht so?
Nein, weil die fallen in eine ganz bestimmte Schublade, die man offenbar nur aufzieht, wenn man eine gewisse Lebensfrustration erfährt und quasi ein Ventil dafür braucht. Es scheint ein menschliches Bedürfnis zu sein, schlecht über andere zu denken und zu reden. Natürlich hat man dieses Bedürfnis nur, wenn es einem selber nicht gut geht. Ich glaube, ein glücklicher Mensch kann kein Rassist sein, das geht nicht. Ich glaube, das schließt sich gegenseitig aus. Aber wenn man nicht das Leben lebt, das man leben sollte, wenn man eine frustrierende, deprimierende Lebenssituation hat, wenn einen nichts zufriedenstellt im eigenen Alltag, dann gerät man in eine innere Situation, in der man quasi einen Verantwortlichen braucht oder einfach Leute, über die man sich ärgern kann. Und da bietet sich natürlich eine Masse von Menschen an, die man leicht dämonisieren kann, weil sich sie auch bewährt hat. Und da kommen dann eben die Juden ins Spiel. Da kann man sagen, ja, was die immer machen, was die alles wollen. Und die milde Form ist, ja, das ist typisch jüdisch, wenn jemand da gut mit Geld umgeht, aber das geht ja dann sehr weit bis zu: Die organisieren diese Flüchtlingsströme, um Europa auszuradieren. Das geht ja dann wirklich sehr weit. Und wenn man diesen Menschen, ich meine nicht die Juden, ich meine die Frustrierten, wenn man denen zuhört und nicht auf den Inhalt achtet, was sie über die Juden erzählen, sondern wie sie einfach reden, dann sind das sehr wütende, nicht glückliche Menschen. Und daher kommt das. Also die Schublade wird aufgerissen, wenn man unglücklich ist. Und dann in der Schublade liegen halt die Dinge, die einem die Eltern erzählt haben.
Sie haben mal gesagt, es gibt sie durchaus, die Antisemiten, die auch auf jüdische Friedhöfe gehen und die Grabsteine umwerfen. Das ist eine kleine Zahl von Antisemiten, aber die Antisemiten, die das nicht tun und sich trotzdem antisemitisch äußern, die ist eigentlich viel verbreiteter, oder?
Ja, zum Glück oder leider, je nachdem. Also es gibt einen Antisemitismus, der das eben nicht tut, der nicht Gräber schändet, der nicht Juden anspuckt auf der Straße. So wie es auch den Rassisten gibt, der kein Flüchtlingsheim in Brand steckt.
Und dann aber tatsächlich, wenn wir jetzt wieder zum Antisemitismus zurückkehren, also das sind dann Menschen, die sind überzeugt, sie seien nicht antisemitisch, denn sie tun ganz viele Dinge nicht, die sie den Antisemiten exklusiv zuschreiben, eben Gewalt beispielsweise. Und mit diesem Schlag Antisemitismus habe ich natürlich immer wieder zu tun. Also wenn die Leute finden, ja, aber die Juden können gut mit Geld umgehen. Weil das Leute sind, die eben nicht zuschlagen, sondern auch wirklich mich ganz freundlich lächelnd fragen, wie es denn nun sei, sind sie überzeugt, dass das, was sie da fragen, nicht antisemitisch sein kann. Weil sie schlagen ja niemanden ins Gesicht und sie kommen ja zu mir, einem Juden, und führen ein freundliches Gespräch. Also wieso soll das antisemitisch sein? Das verkennt natürlich die Bandbreite des Antisemitismus. Also wenn man Pauschalurteile macht über Menschen, es gibt auch noch den positiven Antisemitismus eben, die sind so gut im Bett, die sind so klug, die haben so einen guten Humor. Ich weigere mich, sowas als Kompliment stehen zu lassen. Ich finde, das ist einfach dasselbe mit dem anderen Vorzeichen. Aber du erzählst judenfeindliche Kacke. Es tut mir leid, das so zu sagen.
Und das Internet, das spielt da eine wichtige Rolle. So Sachen, jeder Jude hortet 100 Gramm Gold zu Hause. Das erfährt natürlich übers Internet und auch über die verschiedenen Internetblasen eine enorme Verbreitung, oder?
Ja, also ich habe bei der Arbeit an dem neuen Roman mich etwas in diese Niederungen begeben. Das Internet erleichtert natürlich gewisse Dinge enorm. Also man kann sofort und direkt Dinge kommentieren, was früher viel schwieriger gewesen ist. Also wenn man sich früher öffentlich äußern wollte, dann musste man die Schreibmaschine auf den Tisch heben und ein Papier einspannen und einen Leserbrief an eine Zeitung schreiben und das Ding zum Postamt bringen. Und vielleicht wurde es dann veröffentlicht. So war das früher. Und heute kann ich auf zahllosen Websites zahllose Kommentare hinterlassen und es ist publiziert, also es steht dann zu lesen. Und dass dieser Weg so massiv verkürzt worden ist, verkürzt natürlich auch die kognitive Tätigkeit. Da wird dann einfach sofort reagiert und da gibt es ganz, ganz schlimme Dinge zu lesen, die aber auch wirklich grotesk sind. Also da schrieb einer, ich glaube, dass es eine jüdische Weltverschwörung gibt. Nein, ich weiß, dass es eine jüdische Weltverschwörung gibt. Und der legt das so dahin. Und das Spannende am Schriftlichen ist ja, es ist real. Also das Schriftliche ist real, nicht der Inhalt. Und dadurch, dass das Schriftliche real ist, also dass man das lesen kann, sei es gedruckt irgendwo oder auch als Pixel auf dem Bildschirm, das reicht ja auch schon, wird dann auch der Inhalt real. Das sieht man ja auch in der Wahlpropaganda. Man kann irgendetwas auf ein Plakat schreiben und das wirkt seriös und realistisch und plausibel. Allein deswegen, weil es als Geschriebenes existiert. Und das macht das Ganze so gefährlich.
In Deutschland ist das Thema Antisemitismus gerade auch, überall wird darüber diskutiert. Da gibt es auch Warnungen, man soll in der Öffentlichkeit keine Kippa tragen, weil man dann von Antisemiten angegriffen werden könnte. Wie erleben Sie die Diskussionen hier?
Ich wünschte mir natürlich, dass offiziellen Stellen das Gebot rausgeben würden, dass alle mal eine Kippa tragen sollten. Ich fände es schön, wenn alle Bundestagsmitglieder mal mit Kippa rumlaufen würden. Das wäre ein Statement und nicht die Warnung eines einzelnen Beauftragten, zieht es doch lieber wieder ab, weil wir können jetzt nicht mehr für eure Sicherheit garantieren. Das fand ich sehr schwach.
Ist der Antisemitismus tatsächlich in den letzten Jahren, nicht nur wegen des Internets, ist das bedrohlicher geworden?
Was soll ich sagen? Schauen Sie, ich bin ein weißer, männlicher Europäer, dem man anhand von seiner Garderobe nicht ansieht, dass er Jude ist. Das heißt, ich bin ultimativ privilegiert. Die Leute sind nett zu mir aus diesen Gründen. Ich habe nie Probleme mit der Polizei. Was mich zur Ansicht verleitet, dass dort eigentlich nur anständige Menschen arbeiten, aber ich bin ja wie gesagt nicht dunkelhäutig. So erlebe ich den Antisemitismus ja auch sehr, sehr vom Rand. Ich laufe gar nicht mit Kippa rum. Deswegen fällt es mir vielleicht auch leicht, die Forderung zu stellen, dass alle mit Kippa rumlaufen sollten. Vielleicht wäre es tatsächlich mutig von mir, mit Kippa rumzulaufen, wenn ich schon sage, ja, da nehmt ihr Antisemiten. Ich mache es ja auch nicht.
Wie sollten wir denn dem Antisemitismus begegnen? Sie haben vorgeschlagen, dass durchaus mal die Bundestagsabgeordneten einen Tag alle mal mit Kippa in den Bundestag gehen sollten. Wie sollten wir dem begegnen?
Ich stehe nicht ganz hinter dem Vorschlag, weil es hat ja auch etwas Karnevalhaftes dann. Aber es geht schon darum, Statements zu machen, mit denen man sich auch angreifbar machen kann, erstens. Und zweitens, wenn Sie mich konkret fragen nach Antisemitismus, dann schlage ich vor, dass jeder die Dinge, die er über andere sagt, die er gar nicht kennt, Ausländer, Schwule, Amerikaner, Juden, die Afrikaner, die Migranten, wer auch immer, dass er das einer, ich sage jetzt mal, einminütigen Prüfung unterzieht. Ich behaupte, wenn man sagt, die Juden könnten alle gut mit Geld umgehen, wenn man das 30, 40, 50, 60 Sekunden lang überlegt, kann das wirklich sein, dass eine Charaktereigenschaft vererbbar ist und dann für alle gilt, dann merkt man, nein, das kann nicht sein. Und der Aufwand, der kognitive Aufwand hierfür beträgt wirklich nicht mehr als eine Minute. Und irgendwie sind die Leute zu faul, das zu betreiben. Warum, weiß ich nicht. Aber wenn sie es betrieben, dann würden sie merken, nein, das kann wahrscheinlich nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass alle Feministinnen Männer hassen. Es kann auch nicht sein, dass alle Migranten eigentlich Terroristen sind. Es kann nicht sein. Es kann mathematisch nicht sein. Also wenn man den sprichwörtlichen jüdischen Geiz prüft, kognitiv, eine Minute lang, dann fällt einem auch auf, dass man ganz viele nicht-jüdische Menschen kennt. Und was ist denn dann? Also da stimmt ja wohl was nicht. Und das wünsche ich mir von den Leuten, dass sie ein bisschen mehr nachdenken, erstens. Und zweitens, als Folge davon, wirklich aufpassen, was sie ihren Kindern sagen. Was sie den Kindern als Wahrheit mitgeben. Da muss man unterscheiden zwischen, sehe ich das so und ist das wirklich so? Ich sage das meinem Sohn sehr oft, sage ich, schau, ich finde das. Aber du musst selber überlegen, wie du das siehst. Also wenn wir einkaufen, ich kaufe nur vegan ein. Und wenn er mit seinem Taschengeld Gummibärchen kaufen will, die eben nicht vegan sind, sondern Schweinegelatine haben, dann sage ich ihm, das ist dein Geld und du entscheidest, wie schlimm du das findest, dass hier für diese Gummibärchen ein Ferkel sterben musste. Ich finde es schlimm. Ich kaufe es deswegen nicht. Wie schlimm du es findest, das ist deine Sache.
Also die Erziehung, der mündige Bürger, der sich tatsächlich damit auseinandersetzt und seine vorschnellen Emotionen mal hinterfragt, auch domestiziert in vielen Fällen, ob es nicht viel mehr mit ihm selbst zu tun hat, weil es ihm schlecht geht und er dann auf andere zeigt. Trotzdem, in Deutschland ist das ja durchaus ein Thema, auch aufgrund, da ist die deutsche Vergangenheit, das schwebt natürlich mit und das ist ja auch richtig so. Wenn man Israel zum Beispiel kritisiert, ich habe mich lange drüber befragt, wie ich damit umgehe, ob ich nicht aufgrund der deutschen Vergangenheit mit dieser Kritik eher ein bisschen zurückhaltender sein soll und in der zweiten Reihe stehen soll.
Ich will mir nicht anmaßen, den Deutschen zu sagen, wie sehr sie was kritisieren dürfen. Ich maß mir aber an, vielen Israel-Kritisierenden durchaus Antisemitismus vorzuhalten, weil diese Israel-Kritik häufig sehr singulär ist. Also da werden Dinge angeprangert, die durchaus anzuprangern sind, also keine Frage. Nur die Frage ist dann, die ich stelle, warum suchst du dir jetzt genau das aus? Es gibt ganz viele sehr üble Missstände, politische und völkerrechtliche. Dazu sagst du nichts, obwohl es in der Art durchaus vergleichbar ist. Das und das und das stört dich nicht. Also was im Sudan geschieht, Boko Haram, das stört dich nicht. Was dort geschieht, stört dich nicht. Der Saudi-Arabien und der Jemen, ist dir egal. Russland und den Krim findest du irgendwie noch gut. Aber das jetzt, was die israelische Besatzung, das ist es das ausgerechnet, was deinen Ärger hervorruft? Warum jetzt genau das? Ich finde, wenn ich mich mit den Medien auseinandersetze, was ich sehr wohldosiert mache, nämlich fast nie, dann betrübt mich alles. Ich finde alles schlimm. Ich verstehe nicht, wie man aus diesem Buffet ausgerechnet Israel herauswählen muss und sich daran abarbeitet und zu allen anderen Dingen gar nichts sagt und auch gar nichts wissen will. Das, finde ich, ist ein interessantes Motiv und ich behaupte, das Motiv hat mit Judenfeindlichkeit zu tun.
Thomas Mayer, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.